Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Dass wir zusammen Gottesdienst feiern, zusammen Gottes Wort lesen, zusammen uns auf sein Wort einlassen. Weil hören und lesen kann man viel. Die Frage ist, bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Und ich glaube, das Wort Gottes in uns aufzunehmen, das bewirkt Freude pur. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als Gottes Wort in sich aufzunehmen. Und es ist ja so, jeder Mensch möchte sich gerne freuen. Oder ist jemand hier, der sagt, nö, ich bin viel lieber traurig und betrübt und bedrückt und alles ist so furchtbar und so weiter. Nein, jeder möchte sich freuen, jeder möchte glücklich sein. Ja, selbst die ganze Werbewelt zielt ja darauf ab und die sagen dir, wenn du das hast, dann hast du das wahre Glück gefunden. Nur so wirst du dich wirklich freuen können. Gesundheit, Erfolg und Wohlstand und allerlei Vergnügungen, die es so in unserem Leben und in dieser Welt gibt, sollen uns glücklich machen und sollen unser Herz erfreuen, und doch scheinen immer wieder diese Dinge nur so von kurzer Dauer zu sein, und dann sucht man schon wieder den nächsten Kick, um zu gucken, wie bekomme ich Freude in mein Leben. Wir sind ja in der Predigtserie Freude pur unterwegs, wie ihr in dem Eingangsfolie auch sehen könnt. Wir gehen dazu zusammen durch den Brief des Apostel Paulus an die Philipper, wo er dort auch eine Gemeinde gegründet hat. Und diese Gemeinde lag ihm wirklich sehr am Herzen. Und heute geht es in besonderer Weise im Zusammenhang mit Freude pur um wahre Freunde, wahre Freundschaft. Und auch den Gedanken von dem, was ist eigentlich wahre Nachfolge. Und es geht hier darum zu verstehen, wie wir Jesus Christus, unserem Herrn, besser nachfolgen können. Darum geht es. Und das waren die Intentionen aller Briefe des Apostel Paulus, den Christen dabei zu helfen, mehr von Jesus zu haben in ihrem Leben, Jesus besser nachzufolgen, ihm immer ähnlicher zu werden, um auf diese Art und Weise auch den entscheidenden Unterschied, den Satz haben wir heute ja schon mal gehört, ne? Den entscheidenden Unterschied in dieser Welt zu machen. Und ich lese mit uns einen Bibeltext, und wir muten uns ab und zu, auch mal längere Bibeltexte miteinander zu lesen und darauf zu hören. Und ich habe auch ganz bewusst die Elberfelder Übersetzung gewählt, nicht damit ihr abschaltet, sondern damit ihr umso bewusster zuhört. Ja. Philipper Kapitel 2, die Verse 19 bis 30, die Verse werden jetzt nicht eingeblendet. Ihr dürft einfach zuhören oder selbst in eurer Bibel-App mitlesen. Ich zitiere aus Philipper Kapitel 2, die Verse 19 bis 30. Da sagt Paulus Folgendes: Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus, das war sein Schüler, bald zu euch zu senden. Wozu? Damit ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der so aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er, also der Timotheus, wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht nur aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn aber umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Wow, was für Worte. Nun, der Apostel Paulus erfordert uns ja im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4 auch auf. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ausgerechnet der Mann, er sitzt im Gefängnis und muss damit rechnen, jederzeit, dass er gerufen wird, um zur Hinrichtung zu schreiten. Der schreibt diese Worte. Er war nicht nur ein wahrer Nachfolger Jesu, sondern er war auch ein wahrer Freund. Ein Freund für die Gemeinde der Philipper, für die er alles, auch sein ganzes Leben, gegeben hätte. Und im Alten Testament heißt es schon, seid nicht bekümmert. Warum? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das spricht so ein bisschen von einer seelischen Ausgeglichenheit durch die Nähe zu Gott. Nun, Gott würde uns nicht auffordern, dass wir uns alle Zeit freuen sollen, wenn wir diese Freude, diese seelische Ausgeglichenheit, um das mal so zu formulieren, automatisch und zu jeder Zeit hätten. Und auch Jesus gibt uns ja dieses Versprechen, dass er sagt, ich sorge dafür, dass ihr vollkommene Freude habt. Vollkommene Freude, wow. Also eine Freude, die mit nichts auf dieser Welt zu überbieten ist. Und wir alle wissen sicherlich auch, wie Freude sich anfühlt. Ja? Wir wissen auch, wie Traurigkeit sich anfühlt. Ne? Die Österreicher vielleicht gestern etwas trauriger, weil sie das Achtelfinalspiel gegen die Italiener verloren haben. Aber die haben sich gefreut. Ja? Aber die Freude währt nur kurz, ne? Weil jetzt müssen sie sich im Viertelfinale weiterqualifizieren. Und weh, du scheidest aus. Dann hilft dir das alles nichts mehr. Dann ist die Freude plötzlich weg. Wir alle kennen das, dass es in unserem Leben so ist. Und zumindest ist es bei mir so. Ich bin nicht immer gleich unterwegs. Unser Leben ist allerlei Schwankungen ausgesetzt. Und diese wundersame Ausgeglichenheit, die ist dann nicht immer so vorhanden. Es gibt Zeiten, da bin ich Gott sehr nahe. Und es gibt Zeiten, wo das nicht der Fall ist. Der Freudenpegel hat mal Höchststand und manchmal hat er Niedrigstand. Wie bei einem Fluss, wenn eine lange Trockenheit vorliegt, wird das Wasser immer weniger. Und manchmal erleben wir so Trockenheiten in unserem emotionalen Sein, in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben, in unserer Beziehung zu Gott. Und es fühlt sich trocken, lau und träge und leer an. Manchmal bin ich unerschütterlich, fest und entschlossen, ein andermal eher unsicher, ängstlich, unentschlossen. Es gibt Zeiten, da bin ich hochmotiviert und ich könnte Bäume ausreißen und alles geben für den Herrn, für seine Gemeinde, für den Dienst, in der Predigt, egal in was. Ich könnte alles geben und ein andermal habe ich schlicht und ergreifend keinen Bock auf nichts und niemand. Verzeiht mir meine Offenheit, aber es hilft ja nichts. Es bringt niemand was, wenn der Pastor als der Unfehlbare, immer vor Kraft strotzende und als heldenhafter Superchrist erscheint. Dabei ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Und ich leide auch manchmal darunter, dass ich diesem Anspruch, den das Wort Gottes an uns stellt, so oft nicht genüge. Und wenn ich dann nur an unsere sogenannten vier Kernwerte denke, die sich ja 100% auf die Bibel, dem Wort Gottes gründen, dann ist die Diskrepanz zwischen dem, was ich weiß, und zwischen dem, was ich lebe, umso deutlicher sichtbar. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Denn nur wenn ich das sehe, sehe ich auch das Entwicklungspotenzial. Ja? Wenn ich denke, ist immer alles in Ordnung, passt schon so, ja, dann sehe ich ja kein Entwicklungspotenzial. Ich darf die Baustellen sehen, ich darf die Herausforderungen sehen, ich darf auch die Defizite sehen, um daran zu arbeiten, weiterzukommen. Schauen wir uns die vier Kernwerte eben nochmal an, dass wir sie sehen. Wir lieben Gott, unseren Schöpfer, unseren Herrn Jesus Christus, den Heiligen Geist, diesen dreieinigen Gott. Wir lieben ihn von ganzem Herzen. Und weil wir ihn lieben, wir lieben auch die Menschen. Ja, das ist nicht immer ganz so einfach. Ja, Gott lieben, es geht ja irgendwie noch, ne? Aber bei manchen Menschen, da wird es vielleicht auch manchmal etwas schwieriger. Und doch, sich zu vergegenwärtigen, weil Gott Menschen liebt, lieben wir sie auch. Wir entscheiden uns, sie zu lieben. Und weil das so ist, geben wir unser Bestes. Und wir haben dabei eine positive Haltung. Du darfst doch sagen, es macht richtig Spaß. Ja? Wir geben unser Bestes und haben Spaß dabei. Und alles, was wir tun, muss sich an diesen vier Kernwerten messen lassen. Und diese Liebe zu Gott, die kann ich ja nur deswegen haben, weil er mich zuerst geliebt hat. Gott hat mich zuerst geliebt, sein Leben für mich, dem Sünder, an ein Kreuz hingegeben, damit ich leben kann, frei von der Macht der Sünde, von nun an in seinen Augen ein gerechter und ein heiliger Mensch bin. Ob ich mich immer so fühle, ist eine ganz andere Frage. Es könnte ja sein, dass ich eine ganz andere Sicht von mir selbst habe, aber Gott sieht mich in Jesus Christus als heilig und als gerecht an. Wow! Jemand sagte mal neulich zu mir, dass er schon mal, also ein Pastor war das, ja, dass er mal ein Schild an die Tür seiner Kirche gehängt hat, Zutritt nur für Sünder. Ja, da gibt es Leute, die würden draußen bleiben, weil sie sagen, ich bin kein Sünder. Ja. Alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt, ausnahmslos, und die Herrlichkeit verloren, die Gott uns Menschen zugedacht hat. Aber dann kam Jesus und er gab sein Blut und er gab sein Leben aus lauter Liebe an ein Kreuz hin, um uns von dieser Sünde reinzuwaschen, um uns zu bekleiden mit einem Kleid der Gerechtigkeit. Und du darfst jetzt hier in diese Kirche kommen, als ein Gerechter und als ein Heiliger, ja, der manchmal noch Fehler macht und auch so manchen Tritt daneben tut und in Sünde zurückfällt. Doch du darfst heute kommen und Gnade und Vergebung und Befreiung und Heilung für dein Leben erfahren. Gott liebte die Menschen, als sie noch Sünder waren, und gab sein Leben für sie hin. Gott liebt uns nicht, weil wir so tolle Hechte wären. Gott liebt uns, weil er gut ist. Gott liebt uns, weil er die Liebe ist. Er kann nicht anders, als dich und mich zu lieben. Gott liebt die Sünder. Hören wir mal genau zu. Gott liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Ich habe mir überlegt, ob ich dazu mal ein bisschen Position beziehen soll. Es war ja in aller Munde und ist in den Medien breitgetreten worden, ob nun das Olympiastadion in München in Regenbogenfarben erstrahlen soll, was ich persönlich erst zunächst mal als ein Missbrauch des Regenbogens betrachte, denn es ist ein biblisches Symbol des Bundes Gottes, den er mit den Menschen geschlossen hat, den nun andere für ihre Zwecke gebrauchen, um es einfach mal so zu formulieren. Wenn wir sagen, wir lieben Gott und dass wir Menschen lieben, dann lieben wir wirklich alle Menschen. Egal, aus welchem Land sie kommen, egal, welchen Background sie haben, was welche Geschichte sie haben, egal, aus welchem religiösen Hintergrund sie kommen, egal, mit welcher sexuellen Orientierung sie unterwegs sind, wir lieben sie zuerst. Und wir achten sie und wir schätzen sie wert. Das bedeutet aber nicht, dass wir alles gut finden, was sie machen. Mal abgesehen davon, dass es gar nicht relevant ist, ob ich etwas gut finde oder nicht gut finde. Relevant ist einzig und allein, was sagt Gott dazu? Und er macht in seinem Wort eindeutige und klare Aussagen dazu, was er über diese Themen rund um Sexualität denkt. Und wie er sie sieht, wie er sie gedacht hat, wie er sie geschaffen hat. Das ist alles, was zählt. Und die Meinung der Menschen dazu ist immer relativ. Aber das Erste, was Gott tut, ist Menschen lieben. Und er liebt sie alle, ob mit oder ohne Regenbogen oder wie auch immer sie rumlaufen, was immer sie tun. Er liebt sie zuerst und darum sandte er seinen Sohn Jesus Christus, um an einem Kreuz ihn sterben zu lassen für die Sünde der ganzen Welt. Das einfach mal, ich habe es einfach auf dem Herzen gehabt, das einfach mal zu sagen, wie wichtig das ist, weil doch Christen mit dem Thema rund um Sexualität wirklich das eine oder andere Problem auch haben. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen wird mich dazu motivieren, mein Bestes zu geben. Für diese Menschen und für Gott. Mit einer komplett positiven Haltung. Den Menschen und auch Gott gegenüber. Und diese vier Kernwerte, und wahrscheinlich habt ihr schon lange jetzt gedacht, was hat denn jetzt das bitte schön mit unserem Text, den wir gelesen haben, zu tun? Ich möchte euch sagen, dieser Text strotzt nur so vor diesen vier Kernwerten. Der bringt das in Exzellenz zum Ausdruck. Schauen wir doch noch mal rein. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Der Fokus des Apostel Paulus. Gott liebt Menschen. Gott liebt seine Gemeinde. Deswegen liebe ich auch seine Gemeinde. Und ihr Wohlergehen ist mein Fokus, ist mein Interesse, ist mein Herzensanliegen. Es war seine absolute Freude, wenn es den Menschen in der Gemeinde wohlerging. Und er redet nicht von einem Wohlergehen rein menschlich betrachtet, so finanzielles Wohlergehen und ich wohne gut und ich habe dies und jenes. Nein, es ging ihm um dieses geistliche Wohlergehen der Entwicklung der Gemeinde. Die Fragen, die er sich immer und immer wieder gestellt hat, stehen die Philipper fest im Glauben. Können sie den Kampf des Glaubens kämpfen? Können sie diesem Zeitgeist widerstehen? Den Zeitgeist gibt es nicht erst seit heute, den gab es auch damals schon. Können sie diesem Zeitgeist widerstehen? Sind sie in der Lage, standhaft zu bleiben im Glauben? Sind sie in der Lage, das Wort Gottes zu nehmen und ihre Zeit hin zu den Menschen zu transportieren, zu kämpfen für das Evangelium? Das war das Anliegen seines Herzens. Wachsen sie im Glauben? Werden sie zu reifen und hingegebenen Jüngern? Fallen sie nicht zurück in alte Verhaltensmuster, in Sünden, dies und jenes. Die Briefe des Apostel Paulus sind voll davon. Erfüllen die Philipper noch diesen Auftrag Jesu Christi, dieses ganze Evangelium der ganzen Welt durch die ganze Gemeinde hinauszutragen. Das sind die Gedanken, die sich hinter diesem Wohlergehen verbergen und nicht, ach, haben sie Gänsehaut bei den Gottesdiensten, was auch erlaubt ist, ja. Und dann sagt er etwas über den Timotheus, der das Spiegelbild des Paulus ist. Es war sozusagen sein Schüler, sein Zögling, den er sich herangebildet hat. Und er sagt über ihn, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der so aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Der konnte sich so absolut auf den Timotheus verlassen, dass wenn er ihn dorthin schickt, dass er tatsächlich für das Wohl der Philippa-Gemeinde besorgt sein wird. Und das ausschließlich. Und er teilt das auch und er sagt dann, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Hier sind offensichtlich zwei Gruppen. Die einen, die nur das Ihre, das eigene suchen und nicht das, was Jesus dient. Und vom Timotheus wusste er, der hat die richtige Gesinnung. Der wird hier den Unterschied machen. Er hebt so seine Gesinnung, seine Aufrichtigkeit hervor. Und wisst ihr, was ich mir da so überlegt habe? Wie wäre das denn, wenn das Jesus über mich sagen würde? Wie wäre das, wenn das Jesus über dich sagen könnte? ich habe den Gedanken weitergesponnen. Wir haben ja auch einen Leiter, einen Pastor hier in unserer Kirche. Wie wäre das denn, wenn unser Pastor Daniel das über mich oder über dich sagen könnte? Wenn er zu dir als Kleingruppenleiter, als Gruppenleiter, Teamleiter, Dienstleiter, was, wo auch immer du unterwegs bist, was du tust, und er zu dir sagen könnte, hey, ich habe keinen, der so ist wie du, auf den ich mich verlassen kann, der um das Wohl derjenigen besorgt sein wird, die ihm anvertraut sind. Und wisst ihr was? Ich kann das über den Daniel sagen. Wir treffen uns jede Woche, dienstags um 8 Uhr, um miteinander auszutauschen, miteinander zu beten. Und da kommt ständig aus seinem Herzen raus, wie können wir den Leuten besser dienen? Wie können wir ihnen helfen, im Glauben zu wachsen? Wie können wir jedem Einzelnen helfen, den nächsten Schritt zu gehen, nicht stehen zu bleiben? Wie können wir den Leuten dabei helfen, dass sie dranbleiben, dass sie voller Begeisterung dienen? Und manchmal sehe ich auch den Kummer in seinem Herzen. Auch über seine eigenen wahrgenommenen Unzulänglichkeiten. Was er gerne alles besser machen würde und wie wir alle Menschen eben auch an unsere Grenzen kommen. Ihr kennt seine Bewährung, sagt der Apostel Paulus über den Timotheus. Ihr kennt auch Daniels Bewährung, oder? Dass er wie ein Kind dem Vater, und das könnte ich jetzt eigentlich auch sagen, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Ich möchte alle herausfordern und ermutigen, die auch in leiterschaftlicher Verantwortung sind, sich zu bewähren, einen Schüler, Schülerin zu haben, in den du das wieder platzieren kannst, diese Bewährung, dem Evangelium und den Menschen zu dienen. Und dann bringt er noch ein zweites Beispiel mit dem Epaphroditus. Und er sagt, ich habe es für nötig gehalten, Epaphroditus, so ist ein bisschen schwierig auszusprechen, wie er ihn beschreibt, meinen Bruder, mein Mitarbeiter, mein Mitstreiter. Paulus war ein Meister des Ausdrückens von Wertschätzung. Euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, sagt er. Und um im Auftrag der Gemeinde von Philippi, dem Paulus, dienen zu können, wagte er sein Leben. Er riskierte sein Leben. Er ist krank geworden. Das heißt, dass er sehnlich nach den Philippern verlangt, weil diese gehört haben, er sei krank geworden. Und er war dem Tode nahe. Und er beschreibt das Eingreifen des Erbarmens Gottes, dass er ihn gesund gemacht hat, dass er Heilung erfahren durfte. Aber dieser Satz hier, der gefällt mir dann wirklich sehr gut. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Wie kein anderer Text, möchte ich fast behaupten, spiegeln diese Worte diese vier Kernwerte wider. Gott lieben, Menschen lieben, das Beste geben mit einer positiven Haltung, aufrichtig für das Eure besorgt sein. Ich möchte uns abschließend mit ein paar Reflexionsfragen so ein bisschen konfrontieren. Warum und für wen oder auch für was bist du besorgt? Wie wichtig ist dir das Wohlergehen anderer, das Wohlergehen der Gemeinde, das Wohlergehen deiner Teammitglieder, deiner Gruppenmitglieder? Wie steht es um deine Gesinnung im Dienst für das Evangelium? Was ist deine Sehnsucht? Was suchst du? Nach was verlangst du? Was ist dir wirklich wichtig? Und die allerwichtigste Frage, wofür würdest du dein Leben geben? Schon eine herausfordernde Frage, finde ich. Das Leben geben meint ja nicht nur Zeit investieren oder Geld dafür geben, sondern bereit zu sterben. Wofür würdest du dein Leben geben? Zu welcher Schlussfolgerung kommst du für dich selbst, wenn du dein Leben im Spiegel dieser Aussagen des Apostel Paulus über den Epaphroditus und den Timotheus betrachtest? Ich denke, wenn wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern, dann haben wir alle die Möglichkeit, im Rahmen von der Abendmahlsfeier darüber zu reflektieren. Das Abendmahl ist keine christliche Tradition. Wir tun das nicht, weil wir das schon immer so machen, sondern das Abendmahl symbolisiert den Bund Gottes mit uns Menschen. Im Abendmahl sage ich Ja zu Jesus, sage ich Ja zu Gott, sage ich Ja zu seinem Bund, sage ich Ja für ein Leben unter der Herrschaft Jesu Christi, Ja zu einem Leben in der Gemeinschaft mit all denen, die auch Jesus Christus folgen. Im Abendmahl drücke ich meinen Glauben darin aus, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, alles für mich gab. Sein ganzes Leben bis auf den letzten Tropfen seines Blutes. Im Abendmahl bringe ich zum Ausdruck, dass ich genau das glaube. Im Abendmahl sage ich Ja zur Herrschaft Jesu Christi in meinem Leben. Sage ich Ja zu Gottes guten und ewigen und gerechten Geboten, die er gegeben hat. Ich sage Ja zur Versöhnung mit Gott. Ich sage Ja zur Versöhnung mit mir selbst. Und ich sage Ja zur Versöhnung mit dem Nächsten. Im Abendmahl sage ich Ja zu Gottes Willen und zu seinen Werten. Seine Werte, nicht die Werte dieser Welt oder sonst von sonst wem. Oder die als Werte proklamiert werden. Im Abendmahl sage ich Ja zu einem Leben in Hingabe an Jesus Christus. Ich sage Ja zu Gottes Gnade. Ich sage Ja zu seiner Liebe. Ich sage Ja zur Erlösung. Es taucht ja immer wieder die Frage auf, wer kann eigentlich am Abendmahl teilnehmen? Ich möchte dir Folgendes sagen, in dem Moment, wo du dich entscheidest, dich Jesus Christus zuzuwenden, deine Sünden zu ihm zu bringen und darauf vertraust, dass er deine Sünde vergibt und dir neues Leben in ihm schenkt, in dem Moment bist du vollkommen rein von jeder Sünde. Du bist in diesem Moment ein gerechter Mensch, ein heiliger Mensch. Und in diesem Moment darfst du mit großer Freude am Abendmahl teilnehmen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte dir diese Frage heute stellen. Ich lade dazu ein, dass wir einen Moment unsere Augen schließen. Es soll ein persönlicher Moment sein zwischen dir und Gott. Ist heute jemand hier, der Ja zu Jesus sagen möchte? Ist heute jemand hier, der sagt, ja, ich möchte gerne, dass Jesus in mein Leben kommt, meine Sünde wegnimmt, meine Sünde vergibt, mir neues Leben gibt, mir eine neue Chance, einen neuen Anfang gibt. Er selbst lädt dich ein, Vergebung und neues Leben zu empfangen. Und wenn du das willst, dann bitte ich dich darum, deine Hand nach oben zu strecken, deutlich nach oben zu strecken, sodass ich es sehen kann. Ich würde gerne für dich beten. Ist da heute jemand hier, der sagt, ich möchte Ja zu Jesus sagen? Ich ermutige auch alle am Livestream, hey, triff heute eine Entscheidung für Jesus. Vertraue ihm dein Leben an und bitte nimm Kontakt zu uns auf. Wir wollen für dich beten und dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern und wir werden es folgendermaßen machen. Wir werden zuerst das Brot austeilen. Das heißt, wir geben es euch in die Hand und ihr müsst natürlich signalisieren, dass ihr etwas wollt. Wir warten dann, bis alle ein Stück Brot haben und dann nehmen wir es gemeinsam zu uns. Dann werden wir singen und das Brot zu uns nehmen und dann werden wir den zweiten Teil machen mit dem Saft, mit den kleinen Kelchen.